Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Viren, Impfungen und Pandemien ist der Titel der heutigen Ausgabe und mein Telefongast ist Hans Tolzin. Heute kann man wieder Fragen stellen via Cropcom, cropfm.at, so die Website-Adresse von Cropfm, cropfm.at und dann einfach oben auf den blinkenden Button klicken. Geht dann auf die Fragen gerne ein, vor allem im zweiten Teil der Sendung mit Hans Tolzin. In dieser Sendung gibt es einen Newsletter, man kann mir sehr gerne e-mailen. Den Newsletter kann man beziehen von der Startseite aus, dort kann man sich anmelden. E-Mail-Adresse findet sich auch auf der Startseite, einfach an cropfm.at. Es gibt einen Podcast, jede Sendung landet in einem Archiv und ist dann auch als RSS-Feed zu beziehen. Im Archiv gibt es auch die praktische Direktlink-Funktion, falls man die Sendung irgendwo in einem Forum verlinken möchte. Ein CropFM-Forum gibt es auch, danke an Valadur, Anam, The Razor, Wingman und all die vielen Poster. Auch heute zu dieser Sendung hat Matthias Töpfer wieder ein großartiges Coverbild gemacht, das die Stimmung für mich zumindest sehr gut einfängt. Und wer mich spenden möchte, sehr gerne. Spendenbutton findet sich auch am Anfang der Seite. Und ein herzliches Danke an alle, die ihn schon wahrgenommen haben. Der Film Revolution 2012 ist nun auch auf DVD erhältlich, heiß diskutiert und heute war in meinem Postfach, bin schon sehr gespannt, habe ihn noch nicht gesehen. Der Film läuft auch in einigen Kinos, zum Beispiel am vergangenen Mittwoch in Wien und ansonsten kann man sich auf dieser Website auch weiter informieren, wo Kinotermine zu diesem Film sind. Revolution 2012, der Film von Dieter Boers. The Eagle has landed. Washington, USA, nach Nahaufnahmen der Landestelle von Apollo 17 und 12 durch die Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter legt die US-Raumfahrtbehörde nur noch Bilder der Landestelle der ersten bemannten Mondlandung, Apollo 11, vor, auf welchen nicht nur verpixelte Punkte, sondern auch kleinere Details zu erkennen sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Sendung Moonlight verweisen, die sich ebenfalls im Archiv findet. Die Schweinegrippeimpfung. Eine Gesundheitsministerin warnt da, während deutsche Medien und Politiker für die Schweinegrippeimpfung trommeln, steht Polen gegen den von oben verordneten Impfterror auf. Die polnische Gesundheitsministerin Ewa Kopacz warnte bei einer Sondersitzung des Parlaments zur sogenannten Schweinegrippe vor möglicherweise tödlichen Nebenwirkungen der Impfung. Prominente polnische Abgeordnete sprachen von einem riesigen Betrug. Auch interessant in diesem Zusammenhang die Überschrift Schweinegrippe nicht so gefährlich wie befürchtet. Ein weiterer Artikel zu dem Thema, wie alles, was ich hier vorlese, findet sich natürlich in der News-Sektion von CropFM. Die bedeutendste wissenschaftliche Meldung der vergangenen zwei Wochen vielleicht das Wasservorkommen auf dem Mond. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat ein bedeutendes Wasservorkommen auf dem Mond gefunden. Na endlich. Es handelt sich um gefrorenes Wasser, teilte die Raumfahrtbehörde gestern mit. Mondwasser dürfte für künftige bemannte Missionen auf dem Mond von großer Bedeutung sein. Es könnte in seine chemischen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und zu Luft- oder Raketentreibstoff umgewandelt werden. Das Urknallexperiment, das heißt wirklich so, glaube ich, es fand heute um 9.30 Uhr statt. Während sich CERN-Forscher vor dem 3 Milliarden Euro teuren Experiment grundlegende Erkenntnisse über den Aufbau der Materie erhoffen, stößt die für den LHC verantwortliche Abteilung am CERN seit Herbst letzten Jahres zunehmend in die öffentliche Debatte. Den Kritikern zufolge zeigte eine ununterbrochene Serie unterschiedlichster Störfälle in aller Deutlichkeit, dass die Betreiber ihre Technologie nur unvollkommen beherrschen. Ja, und wie die letzten Tests jetzt wirklich ausgegangen sind, das muss ich natürlich erst zeigen, vor allem der heute angeblich zumindest für 9.30 Uhr geplant war. Eines steht jedenfalls fest, wir sind noch da. Obscurestan channelt the hard way. Nach einer etwas längeren Pause gibt es jetzt endlich wieder Neues aus Obscurestan. Im letzten Artikel geht's, also im aktuellsten Artikel geht's um den Hardcore-Channeler Pierre de Forêt. Forêt, was ist ein Pseudonym, ist ein Einsiedler, der als autonomer Selbstversorger irgendwo im deutschen Hinterland lebt. Er lässt sich nicht fotografieren, hält keine Seminare, besitzt keine Homepage und hat außer in einem einzigen Fall bis heute kein einziges Interview gegeben. Über die Ursachen dafür kann man natürlich nur spekulieren. Und spekuliert wird unter anderem jetzt wieder regelmäßig auf Obscurestan hoffentlich. Obscurestan, die Partnerwebsite von CropFM. Ja, das heutige Thema, die Schweinegrippe. Allein schon das Wort ist ja sehr hässlich eigentlich. Schweinegrippe, wer will denn sowas? Und die Reaktionen darauf sind natürlich erwartungsgemäß. Hilfe, die Grippe. Ja, leider. Wie jedes Jahr. Nennt sich deshalb auch Grippezeit. Diese soll aber viel gefährlicher sein als gewöhnlich. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man drauf? Mit apokalyptischen Schreckensmeldungen können und wollen wir heute hier nicht aufwarten eigentlich. Gott sei Dank. Was folgt, ist eine, wie ich glaube, sehr solide Bestandsaufnahme der Schweinegrippe-Pandemie und allem, was da dazugehört. Und zwar aus der Sicht eines langjährigen Impfkritikers. Viel Widersprüchliches geistert durch die Presse, viel Hysterie. Und offenbar hat das Ganze relativ wenig Substanz. Ja, und Hans Teutzin berichtet über die Hintergründe aus seiner Sicht jetzt live auf CropFM. so Bedeutsinn, Jahrgang 1958, ist verheiratet und hat zwei Kinder und beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit der Impffrage und gilt heute als einer der aktivsten Impfkritiker in Deutschland. Bekannt wurde er vor allem durch seine impfkritische Website www.impfkritik.de und den E-Mail-Newsletter Impfreport. Seit Dezember 2004 erscheint der Impfreport auch als Monatszeitschrift in gedruckter Form. Und bei mir ist er heute live zu Gast. Guten Abend, Herr Teutzing.
Guten Abend.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um ein bisschen über dieses Thema zu diskutieren, über das wir ja doch sehr viel wissen. Und deshalb freut es mich, dass ich Sie heute hier als Gast habe. Und genau rechtzeitig eigentlich so ziemlich am, naja, schauen wir mal, ob es der Höhepunkt ist, aber es geht schon ganz schön rund, ne? Punkto Schweinegrippe.
Ja, ich meine, wer Fernsehen guckt und Zeitung liest und so weiter, Radio hört, der kriegt das ja mit.
Ja, der kann sich eigentlich da kaum mehr wehren. Ich schaue ja schon lange nicht mehr Fernsehen, im Moment bin ich wieder sehr froh drüber. Die Schweinegrippe, vielleicht, wir haben ja schon einmal vor ein paar Wochen oder Monaten inzwischen ein Update gemacht zu dieser ganzen Sache, so quasi ein Zwischenreport. Aber vielleicht noch einmal aus Ihrer Sicht, wie entstand das Ganze und wie nahm es dann seinen Lauf zur Situation, in der wir heute sind?
Ja, also meiner Ansicht nach war das vorprogrammiert, dass es irgendwann zu so einem angeblichen Ausbruch kommt, egal wie man das nennt, Schweinegrippe, Hundegrippe, Katzengrippe, Flohgrippe, weil in den letzten Jahren so viel getestet wird auf bestimmte Gensequenzen oder Antikörper wie nie zuvor. Insbesondere in den USA im letzten Winter oder seit letztem Winter und insbesondere an der Grenze zu Mexiko. Da laufen oder liefen Studien so viel wie vorher nie. Und es ist ja so, man testet ja nicht auf spezifische Viren, sondern man sucht eben ganz bestimmte Gensequenzen, also Genabschnitte. Ja, und wenn man weiß, dass das Genom des Schweines und das Genom des Menschen zu 90% übereinstimmen, dann kann man sich ein Bild davon machen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ein bestimmtes Genom oder eine bestimmte Gensequenz, die man im Schwein findet, auch im Menschen findet, also mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Und angefangen hat es einfach mit zwei Kindern in Südkalifornien, in der Nähe der mexikanischen Grenze. Die hatten eine ganz normale Grippe, waren nach ein paar Tagen wieder gesund, aber Kliniken konnten zwar den H1N1-Typ bestimmen vom Influenza-Virus, den haben sie gefunden, aber H1N1 ist ja eigentlich aus Sicht der Schulmedizin eine Virenfamilie. Das heißt, da gibt es, wie viele weiß wahrscheinlich niemand, da gibt es eine unbekannte Anzahl von Virensträngen, die alle zu H1N1 gehören. Und diesen Virenstrang konnten diese Labore nicht bestimmen. Und es gab in den USA die Anweisung vom CDC, von der US-Seuchenbehörde, alle Proben einzuschicken an das CDC, wo zwar H1N1 oder wo die Influenza-Typen bestimmt werden konnten, aber nicht die Virenstränge. Ja, also die Subtypen oder Untertypen von Influenza. Und die haben dann so lange gesucht, bis sie schließlich was gefunden haben, nämlich eine bestimmte Gensequenz, die laut ihrer Datenbank auch beim Schweineinfluenza-Virus vorkommt. Und das war der Startschuss von der Schweinegrippe. Und die beiden Kinder waren inzwischen schon längst wieder gesund, auch Angehörige, die ganz wenige, die da auch vorher oder nachher erkrankt waren, waren schon wieder gesund. Kontaktpersonen waren schon wieder gesund. Über Wochen hinweg oder mehrere Tage hinweg gab es nur einen einzigen hospitalisierten einen Erkrankungsfall, der auch im Krankenhaus gelandet ist. Ansonsten hatten diese Fälle alle untereinander überhaupt keinen Kontakt, hatten nichts miteinander zu tun. Nirgendwo konnte man Kontakte zu Schweinen feststellen. Also das Ganze ist völlig aus der Luft gegriffen. Ja, es gibt immer Leute, die Sommergrippe leiden oder im Winter an der normalen Grippewelle leiden sozusagen. Und die hat man jetzt einfach umbenannt. Also jetzt nicht normale Grippe, sondern Schweinegrippe.
Ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ich meine, wie viele Fälle, bekannte Fälle gibt es denn derzeit von Menschen, die von der Schweinegrippe betroffen sind?
Ja, inzwischen wird ja nicht mehr gezählt, sondern man hat ja die Meldepflicht wieder abgeschafft. Das heißt, das läuft darauf hinaus, dass wir nicht mehr oder dass die Behörden jetzt wieder schätzen können. Die schätzen ja sowieso jedes Jahr. In Deutschland etwa 10.000 Todesfälle aufgrund von Influenza. Das sind Schätzungen, die basieren auf Hochrechnungen einer Arbeitsgemeinschaft, die von der Pharmaindustrie finanziert wird und an der am RKI, der Bundesseuchenbehörde, angesiedelt ist. Und die beobachten den Verlauf sozusagen der Influenza in Deutschland und letztlich besagt die Formel aber nichts anderes, als dass die Differenz zwischen den Todesfällen im Winter und den Todesfällen im Sommer, dass das auf Kosten des Influenza-Virus geht. Und die Fälle in Deutschland, das sind ja mehrere 10.000 im Moment, aber das darf man nicht wirklich ernst nehmen, weil es gibt keine Meldepflicht mehr. Was diese Virentests überhaupt aussagen, ist völlig fraglich. Das sagen die sogar selber. Zumindest was diese Schnelltests angeht, die Antikörpertests, die wurden ja im August, wurden die ja sozusagen wieder zurückgepfiffen, weil die so unzuverlässig waren. Und prompt gingen die Erkrankungszahlen in Deutschland runter. Ja, die Kurve Juni, Juli, August ist in Deutschland exponentiell ansteigend gewesen, so wie man sich das eigentlich erwarten würde, von einer echten Epidemie. Und dann im August gab es einen Bruch und dann sind die Zahlen auf die Hälfte gesunken und das ging dann mehrere Wochen lang.
Gibt es da von offizieller Seite irgendeine Erklärung dafür, warum die Fälle dann plötzlich im August so eingebrochen sind? Na gut, es war Sommer, ne?
Ja gut, wurde nicht weiter diskutiert, wird nicht weiter thematisiert. Also man könnte jetzt aus schulmedizinischer Sicht natürlich so argumentieren, dass man sagt, okay, auf einmal brechen die Zahlen ein. Wir haben eine Durchseuchung, eine natürliche Durchseuchung der Bevölkerung. Ja? Also angenommen, das wird alles stimmen mit dem Virus und die Tests würden auch was aussagen. Dann müsste man jetzt eigentlich sagen, jawohl, die Bevölkerung ist so weit durchseucht, dass wir keinen Schneeballeffekt mehr haben, keine exponentiell ansteigenden Erkrankungsraten mehr haben. Dann bräuchten wir allerdings auch diese Massenimpfungen nicht, weil die Leute sind ja immun. Das untersucht man aber gar nicht. Wir wissen nicht, wie hoch der Anteil der Bevölkerung ist, die auf diese Virentests positiv, also Schweinegrippe-Virentests positiv reagieren.
Ja, also durchseucht ist ja schon wieder so ein furchtbares Wort eigentlich, aber ja. Wann ist denn eine Bevölkerung durchseucht? Auf wie viel Prozent? Oder was bedeutet das genau?
Durchseuchung heißt, dass ein bestimmtes Virus eigentlich verbreitet ist überall.
Das heißt, jeder hat diesen Virus in sich?
Jeder oder nahezu jeder hat das Virus in sich, zum Beispiel das HPV-Virus, also das humane Papillomavirus, das angeblich für Gebärmutterhalskrebs verantwortlich ist, das hat eigentlich früher oder später jede Frau mal. Also ist praktisch viruspositiv. Das heißt, wir haben eigentlich eine natürliche Durchseuchung und da muss man sich fragen, wozu wir dann überhaupt noch impfen. Und das Gleiche gilt eigentlich für alle anderen Viren.
Nun kann es dann natürlich Mutationen geben, ne, von diesem Virus.
Ja, die Mutationen sind eigentlich immer so eine Art Ausrede aus meiner Sicht. Wenn sich nämlich mal zeigt oder wenn die Öffentlichkeit irgendwie mitkriegt durch so eine Untersuchung, die man mal durchgeführt hat oder so, dass eine Impfung völlig versagt hat. Ja, dann ist es in so einer Art Ausrede, ja, ach, das liegt doch nicht am Impfstoff, der Impfstoff ist schon okay, aber das Virus ist halt mutiert. Ja? Oder aber man hat nicht die Laborergebnisse, die man erwartet hat, die Labortestergebnisse. Dann ist es ja auch einfacher zu sagen, ja, das liegt nicht daran, dass die Labortests unzuverlässig sind, sondern man sagt, ja, das Virus ist mutiert, wir haben jetzt eine neue Variante und deswegen. Also müssen wir jetzt wieder forschen und Milliarden in die Forschung reinbuttern und völlig neue Impfstoffe entwickeln und dann noch einen Impfstoff mehr verkaufen.
Aber wie oft mutiert denn so ein Virus? Das passiert doch relativ oft. Also müsste man, ist ja ein Impfstoff ja relativ kurz nur wirksam, wenn überhaupt.
Ja, die Frage ist, ob das überhaupt stimmt, dass die Viren mutieren. Ja. Wie gesagt, man hat aus meiner Sicht Labortests, deren Zuverlässigkeit nicht abgesichert ist, deren Eichung nicht abgesichert ist. Ja, für die Eichung, wir haben ja diese Diskussion schon seit AIDS, eigentlich schon seit über 20 Jahren. Diese Labortests sind nicht anhand des hochaufgereinigten Virus geeicht, sondern man nimmt ein paar Kranke mit bestimmten Symptomen, von denen man meint, das muss jetzt ein neues Virus sein, aus welchem Grund auch immer, und dann experimentiert man so lange mit denen, bis der Test einigermaßen zuverlässig reagiert. Aber worauf der jetzt konkret reagiert, ob das jetzt wirklich Viren sind oder Zellbruchstücke oder ganz natürliche Bestandteile des menschlichen Organismus, ja, das kann man eigentlich letztlich gar nicht beantworten. Jetzt aus Sicht der Schulmedizin mit der Mutation, ja, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Schweinegrippe, das ist ja bis jetzt seit April kein einziges Mal mutiert. Das ist immer noch das Gleiche. Also ist die Frage zumindest in dem Fall soweit beantwortet. Aber man weiß es natürlich nicht. Es kann jederzeit zu einem Monster mutieren, sagt man uns, ja. Zu einem tödlichen Monster. Ja, dann ist aber gleich die nächste Frage, wenn der Impfstoff auf den jetzigen harmlosen, auf das jetzige harmlose Schweinegrippevirus abgestimmt ist, und das jetzige harmlose Schweinegrippevirus verändert sich zu einem Monster, zu einem tödlichen. Ja, wie kann denn dann unser jetziger Impfstoff, Pandemrix und was da alles so verimpft wird, woher wissen wir dann, dass es gegen dieses Monster schützt?
Ja, das wissen wir nicht. Das ist das, was ich mir in den vergangenen Tagen auch gefragt habe. Aber okay, bleiben wir jetzt mal bei der jetzigen Impfung. Also man hat, wie auch immer man die Wirksamkeit dann auch, oder das ist auch eine interessante Frage, also man hat jetzt eine Impfung, wie auch immer man zu der gekommen ist, also wie, was immer man da gemessen hat, etc. Ja, wie gut kann die jetzt schützen, ganz blöd gefragt. Ich meine, Ihrer Meinung nach?
Gar nicht.
Okay.
Es gibt keinen Beweis für den Nutzen dieser Impfstoffe.
Das ist auch interessant,
Wir erwarten uns doch, wenn wir uns impfen lassen, erwarten wir uns doch einen gesundheitlichen Vorteil gegenüber dem Nichtimpfen.
Ja.
So, okay, so ist auch die allgemeine Meinung. Das wird aber gar nicht geprüft, bei keinem Impfstoff und auch nicht bei den Schweinegrippe-Impfstoffen. Es wird also nicht geprüft, ob Geimpfte gesünder sind als Ungeimpfte. Sondern das Einzige, was man misst, ist der sogenannte Antikörpertiter. Und der sagt allenfalls etwas darüber aus, ob jemand eine bestimmte Krankheit durchgemacht hat. Aber ob ein hoher Antikörpertiter, so wie es behauptet wird von den Behörden, so eine Art Garantie für Immunität, für Nichterkrankung ist, darüber gibt es überhaupt keine Studien. Ich habe also bei den zuständigen Behörden in Deutschland, Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, nachgefragt, nachgehakt, und die kennen solche Studien nicht. So, es gibt also keinen Wirkungsnachweis. Und wahrscheinlich.
Ja, aber Moment, jetzt überhaupt keinen Wirkung. Also da steige ich ein bisschen aus, weil ich meine, warum soll man denn dann die Leute diesem Risiko aussetzen, zu dem ich dann später noch kommen möchte? Also diese Impfungen haben natürlich auch ein bestimmtes Risiko, ne? Aber ich meine, es muss doch irgendein Indiz dafür geben, und eigentlich ein recht starkes Indiz, dass man danach immuner ist als davor.
Ja, mein, es gibt ja dieses Argument, der Rückgang der sogenannten schlimmen Seuchen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten sei für sich alleine schon ein Beweis dafür, dass Impfungen nützen. Ja, aber.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch ein klingt ja auch wie ein plausibles Argument. Ne? Ich meine, ja, wenn man die Kurve, wann man zu impfen begonnen hat, gegenüberstellt mit wann zum Beispiel Polio und solche Dinge dann im Rücklauf waren, dann zeigt sich doch, dass da offenbar eine Wirkung erzielt war. Oder
gut, sehen Sie das anders? Das ist aber kein wissenschaftliches Argument. Ich könnte mit der gleichen Berechtigung behaupten, der Rückgang unserer Geburtenrate hat mit dem Rückgang der Population der Störche zu tun.
Ja?
Und das hat ja nichts miteinander zu tun.
Schon, ja? Aber also, woran liegt dann der Rückgang Ihrer Meinung nach an diesen ganzen, also der Rückgang dieser Krankheiten, gegen die man impft? Warum sind die dann zurückgegangen, wenn nicht durch die Impfung?
Ja, da gibt es eindeutige, aus meiner Sicht, eindeutige Hinweise, vor allem der Armutsfaktor. Also es gibt Hinweise, dass in den armen Ländern, die zum Beispiel die Masern mit wesentlich stärker, wesentlich häufiger, mit wesentlich stärkeren Komplikationen verlaufen als in wohlhabenderen Ländern. Man hat in den 20er Jahren, hat ein Professor das mal untersucht in einer Stadt im reichen Viertel und im armen Viertel und hat es verglichen und da war die Sterberate um das Zehnfache unterschiedlich. Also im armen Viertel zehnmal höher aufgrund von Masern als im reichen Viertel. Ja, also das, und da gibt es noch andere Hinweise dafür. Das heißt, was ist jetzt der Armutsfaktor? Da spielt rein ausreichende Ernährung, gesunde Ernährung, sauberes Wasser, Dach über dem Kopf, geheizte Wohnungen, Hygiene. Das sind die Faktoren.
Also,
und wer hungert, der hat ein wesentlich höheres Risiko, an Infektionskrankheiten zu erkranken. Das sagt zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende von der Ständigen Impfkommission, der Professor Heininger, schreibt das in seinem Buch.
Das heißt also, dass in diesen in Entwicklungsländern, wo sehr viel Armut und Hunger herrscht, natürlich dann auch diese Krankheiten noch nicht ausgestorben sind?
Trotzdem. Das heißt, dass sie dort häufiger auftreten und stärker auftreten. Mhm. Und dass mit Komplikationen zu rechnen ist. Und das, was die dort brauchen, das ist eben genug zu essen und ordentliches Wasser zu trinken. Das ist das Erste.
Ja.
Ja, und das kann man auch bei UNICEF, wenn Sie da auf die UNICEF-Meldungen angucken, die bestätigen das auch immer wieder. Und trotzdem werden jedes Jahr Milliarden und Abermilliarden in sinnlose Impfprogramme investiert. Statt dafür zu sorgen, dass die Armut in der sogenannten dritten Welt besiegt wird.
Und zeigen diese Infogramme in dieser dritten Welt dann in der dritten Welt dann irgendeine Wirkung?
Ob die eine Wirkung zeigen, ja. Es gibt Hinweise, dass die zum Beispiel dass AIDS in der dritten Welt durch Impfaktionen verursacht wurde. Und zwar die Symptome, ja, das ist schwäch. Also wenn die Impfstoffe keine Wirkung haben, ja, dann kommen eigentlich nur noch die Nebenwirkungen zum Tragen. Und die Nebenwirkungen sind halt sehr individuell, also sehr unspezifisch. Es sind neurologische Probleme, es sind Lähmungserscheinungen und alle möglichen Reaktionen. Können Impfungen hervorrufen. Das ist also völlig individuell. Also ich bin der Meinung, dass diese Impfaktionen vor allem in der dritten Welt nur Unheil anrichten und nichts bringen. Es gibt da kleine Unterschiede. Also man gibt oft mit der Masernimpfung Vitamin A und stellt dann fest, dass die Kinder unter Umständen besser gesundheitlich dastehen als Nicht-Geimpfte. Da gibt es solche Untersuchungen, da muss man sich aber fragen, womit hat das zu tun? Hat es mit der Impfung zu tun oder mit der Vitamingabe oder mit der sonstigen medikamentösen Behandlung oder Versorgung, die einhergegangen ist mit der Impfaktion. So, und das muss man sauber auseinanderhalten, wenn man ein klares Bild über die Wirksamkeit haben will.
Nun gut, zurück zur aktuellen Situation und der aktuell Angebot. Es gibt ja viele Impfungen, die gegen die Schweinegrippe angeboten werden.
Ja.
Also die wissenschaftliche Basis des sogenannten Impfgedankens sehen Sie bestenfalls als sehr schmal, wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen darf.
Die wissenschaftliche Basis basiert auf einem Irrtum, der schon 130 Jahre alt ist. Mhm. Und zwar Irrtümer von zum Beispiel einem Dr. Robert Koch und einem Louis Pasteur. Die haben halt geglaubt, dass das, was sie in ihren neu entwickelten Lichtmikroskopen sehen, in den Proben von Erkrankten, dass das die Ursache der Krankheit sein muss. Das haben die geglaubt. Und viele andere haben ihnen das auch geglaubt. So, und es ist ein Irrtum, weil wir haben ja das Mehrfache allein an Bakterien in unserem Körper, als wir über eigene Körperzellen verfügen.
Ja.
Ob wir gesund sind oder krank. Ja. Und die Möglichkeit, dass das zu unserem Organismus dazugehört, ja, dass die vielleicht ein natürlicher Bestandteil sind, das ist denen gar nicht gekommen.
Also, und man hat also jetzt Ihrer Meinung nach der Ursache und Wirkung vertauscht, oder?
Ja, da müsste man einfach jetzt mal richtig intensiv nachforschen. Also es gibt ja ich habe jetzt von Bakterien gesprochen, es gibt ja bei den Viren, gibt es das Phänomen der endogenen Viren. Da kann man googeln danach, da findet man eine Menge Treffer. Endogene Viren, das sind Viren, die von Bakterien oder Körperzellen produziert werden, ausgestoßen werden, aufgrund von irgendwelchen Stressreaktionen. Die werden mit irgendwelchen Stressfaktoren gepiesackt und auf einmal stoßen die von sich aus Viren aus, ohne dass vorher von außen welche reingekommen wären.
Und diese Viren ähneln oder sind identisch mit Viren, die wir als...
Ja, was ist ein Virus? Ein Virus ist DNA mit einer Hülle, mit einer Eiweißhülle drumherum. So, jetzt, was machen die Viren? Ja, was machen die Zellen oder Bakterien? Die verteilen ihre DNA in Stressreaktionen. Jetzt müsste man natürlich untersuchen, was passiert jetzt damit. Ja? Andere Zellen, die wandern in andere Zellen hinein und werden dort unter Umständen eingebaut. Ich meine, eine mögliche Hypothese wäre, dass eine Körperzelle, die jetzt eine Methode gefunden hat, mit einem bestimmten Stressfaktor umzugehen, dass die das entsprechende Gen weiterverteilt in andere Zellen. Oder aber die Körperzellen tauschen sowieso ständig ihre DNA aus untereinander. Kann ja auch sein, müsste man mal genauer untersuchen.
Ja, wie vieles. Also Impfungen, zurück jetzt zu dieser aktuellen Geschichte, da gibt es also die Diskussion um die sogenannten Verstärkerstoffe. Was ist das und was tun die?
Ja, also es gibt jede Menge Impfstoffe, wo die Erreger oder Erregerbestandteile, die sogenannten Antigene, alleine nicht ausreichen, um den Körper dazu zu bewegen, Antikörper dagegen zu entwickeln. Und diese Antikörper, die Anzahl der Antikörper, nimmt man ja als Messgröße für Wirksamkeit. Das heißt, wenn eine Impfung nicht zu einer Erhöhung des Antikörpertitels führt, dann sind die Hersteller und die Behörden ganz enttäuscht. So, was macht man also? Man tut giftige, hochgiftige Substanzen oder bedenkliche Substanzen mit hinein in den Impfstoff, auf die dann der Körper mit der Bildung von diesen Antikörpern reagiert. Und behauptet wird dann, dass die Antikörper, die gebildet werden, nicht abgestimmt sind auf die Verstärkerstoffe, sondern auf die daran hängenden Antigene, also Erregerbestandteile. Und das ist eine jahrzehntealte Hypothese, da habe ich auch noch keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gefunden, dass das wirklich so ist. Ich vermute mal, also ein typischer Verstärkerstoff wäre ja Aluminiumhydroxid zum Beispiel. Was man jetzt verwendet bei den Schweinegrippeimpfstoffen, das sind Öl- und Wasseremulsionen mit künstlichem Vitamin E und vor allem Squalen und Polysorbat 80, das ist ein Tensid. Ich vermute, dass es wahrscheinlich ausreicht, nur diese Verstärkerstoffe zu impfen und dass danach im Grunde alle möglichen Antikörpertiter zu allen möglichen Erregern ansteigen. Das würde ich gerne irgendwann mal wirklich ausprobieren oder im Rahmen einer kleinen Studie mal testen. Also es gibt keinen gegenteiligen Beweis, ja, dafür, dass die Antikörper wirklich spezifisch wären für bestimmte Erreger.
Und diese, Sie sagen jetzt also, dass diese Verstärkerstoffe allein dafür sorgen, dass das Immunsystem diese Reaktion zeigt und diese Reaktion wiederum ist quasi der genormte Test für eine funktionierende Impfung.
Genau.
Okay, aber
kein Antikörpertiter ist gleich keine Immunität. Dabei hat man das, ist das schon längst widerlegt, weil seit etwa 15 Jahren weiß man, dass es nicht nur die Antikörpergeschichte gibt im Rahmen des Immunsystems, sondern noch einen weiteren Arm des Immunsystems, die zelluläre Immunität. So, und die Bundesseuchenbehörde, das Robert-Koch-Institut, sagt selber, ein fehlender Antikörpertiter sagt nichts über eine fehlende Immunität aus. Das heißt, wenn meine Kinder keinen Masern-Titer haben, können die trotzdem immun sein gegen Masern.
Wobei wir dann wieder bei dem Punkt sind, dass also diese Tests offenbar nicht wirklich aussagekräftig sind, Ihrer Meinung nach. Und ich meine, so wie Sie das jetzt geschildert haben, ist das ja eine Riesenverarsche. Man kriegt dann irgendein Gift injiziert, zeigt eine Reaktion und alle sagen, ha, Sie sind immun.
Ja, also wenn man mal also mit gesundem Menschenverstand drangeht und das wirklich versucht, bis zum Boden der Gedankenkette nachzuverfolgen und aufzudröseln. Ich versuche das jetzt seit Jahren und es gibt da keine Auflösung. Das verschwindet alles irgendwo im Nebel. Ja, und es traut sich kein Fachmann, kein Politiker und kein Journalist, die Gretchenfrage zu stellen, wie sind die Labortests geeicht? Die Antikörpertests, also die Titertests und diese Gentests, diese sogenannten PCR-Tests, wie sind die geeicht? Das ist eine Gretchenfrage, die ist quasi tabu. Und derjenige, der diese Frage stellt, der kriegt von seiner Umgebung, die alle in der gleichen Angst leben, ja, davor, was passiert, wenn ein Kind ruft, dass der Kaiser keine Kleider anhat, ja, die machen dem dann sofort Druck. So funktioniert das im Alltag. Und das ist auch keine Verschwörung, sondern das ist einfach menschliche Natur, würde ich mal sagen.
War es so beim Fall Dr. Leubner?
Ja. Ach so, wie es bei ihm war.
Ja.
Ja, er ist einer, der laut schreit und sich das nicht verbieten lässt, den Mund nicht verbieten lässt. Guck mal, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an.
Also das kurz jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt nicht mitverfolgt haben. Dr. Johann Leubner, der auch schon mit Ihnen zusammen einmal zur Vogelgrippe zu Gast war, ne? Gar nicht so lange her, März 2006, erhielt Berufsverbot. Und das Urteil wurde Anfang November vom Land Steiermark jetzt auch bestätigt. Wie ist da jetzt die aktuelle Situation? Er ist ein Mediziner, er ist Homöopath, also er hat sich dann der Homöopathie zugewandt. Er gilt als einer der Impfkritiker Österreichs, würde ich sagen. Was ist dann da genau passiert?
Ja, er warnt öffentlich und tritt öffentlich auf und sagt, Leute, seid vorsichtig mit den Impfungen, es gibt keine Wirkungsnachweise und der Schaden ist größer als der Nutzen. Und er hat sich das Wort nicht verbieten lassen und hat es öffentlich sich dazu bekannt, Impfkritiker zu sein.
Ja, auch in dieser Sendung, ja?
Bitte?
Auch in dieser Sendung, ne?
Ja. Auch in der hat Sendung, er. Genau, wo wir da zusammen aufgetreten waren.
Ja, und auch davor einmal über nur Impfungen. Ja, und was, wie ist das jetzt passiert? Also dieses Verfahren schwelt ja schon seit Jahren, also ich kann mich erinnern, auch damals schon.
Ich glaube, das ist sogar der vierte Versuch inzwischen, ihm den Mund zu verbieten und bisher hat er in der letzten Instanz dreimal das abgewiesen oder zurückgewiesen und jetzt geht's aber ans Bundesgericht, ich weiß nicht genau, wie das in Österreich heißt, und ich denke, das wird dann eine endgültige Entscheidung darüber geben, ob der Arzt in Österreich noch eine Gewissens- und eine Therapiefreiheit hat.
Ja, aber was wird es da für eine Grundsatz? Also es ist jetzt einmal anerkannt, dem bleibt jetzt nur, glaube ich, der Gang zur letzten Instanz, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Und das wird sich aber jetzt noch ein Jahr hinziehen, was natürlich für den Mann extrem unangenehm ist.
Und kann ja, ich selber für Leute und seine Familie ist es ein ungeheurer Druck,
ne? Ja, klar.
Der auf ihnen lastet.
Und was, Sie haben heute am Telefon, als wir das besprochen haben, gemeint, Sie sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, das weinende Auge ist natürlich
dieser
enorme Druck und auf der Familie. Und das hat der Einfluss natürlich auch auf die Umgebung, ja, die alle, er darf ja jetzt nicht praktizieren, musste seinen Patienten absagen und so weiter. Das andere, das lachende Auge ist, dass es jetzt wahrscheinlich endgültig geregelt wird, ja, durch einen Entscheid des Bundesgerichts. Und im Prinzip gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wie es ausgehen kann, nämlich, dass er da freigesprochen wird, sozusagen, ja.
Und was heißt das dann, endgültig geregelt?
Das heißt, es hat ja dann Gesetzescharakter. Wenn das Bundesgericht, bei uns ist es das Bundesverfassungsgericht, eine Entscheidung trifft, die können auch Entscheidungen einer Regierung praktisch widersprechen, ja.
Okay,
und das heißt, wenn jetzt wieder jemand den Dr. Leubner oder einen anderen impfkritischen Arzt in Österreich anzeigen würde, dann hätte das gar keine Aussicht auf Erfolg, wenn es nämlich bereits ein eindeutiges Urteil des Bundesgerichts gäbe.
Auf das man sich dann berufen könnte.
Ja, genau.
Noch kurz jetzt zu diesen Impfstoffen, vor denen Herr Dr. Leubner sicher auch warnen würde, wie ich ihn kenne. Die haben ja auch nur eine sehr kurze Testphase gehabt und man hat aber praktischerweise dann irgendwie die Haftungspflicht aufgehoben für die Hersteller. Ist das überhaupt irgendwie legal? Ich meine, wenn jetzt ein Hersteller einen Impfstoff herstellt und er stellt sich als katastrophal daneben heraus, dass er völlig, also wenn das passieren würde, ist bis jetzt Gott sei Dank nicht passiert, aber ist es legal, ihn dann von jeglicher Haftung zu entbinden?
Ja gut, also sagen wir mal, angeblich werden ja diese Impfstoffe von unseren Zulassungsbehörden in Österreich auch genau getestet und überprüft. Und die geben ja jede Impfstoffcharge, also jede Produktionscharge gesondert dann frei. Es ist eigentlich schon immer so oder seit Jahrzehnten so in Deutschland, in Österreich weiß ich nicht genau, wie es geregelt ist, dass die Hersteller nicht haften, wenn bei ihnen jetzt eine grobe Fahrlässigkeit unterstellen kann, sondern die Bundesländer haften, also der Staat haftet. Ja, das heißt, wenn ich einen Schaden erleide durch einen Impfstoff, dann stelle ich einen Impfschadensantrag, einen Anerkennungsantrag beim was ist das in Deutschland? Das Sozialgericht. Die Aussichten sind sehr schlecht, aber nominell ist das so, dass der Staat haftet.
Ja, die Aussichten sind sehr schlecht. Es gab ja danach jetzt also es gab, glaube ich, in Deutschland 2 bestätigte Todesfälle.
Ja, das ist also etwas ganz Merkwürdiges mit den Todesfällen. Es gibt auf der einen Seite die Todesfälle durch die sogenannte Schweinegrippe und auf der anderen Seite gibt es die Todesfälle nach der Impfung. Und das Paul-Ehrlich-Institut als Zulassungsbehörde ist ja auch zuständig für die Impfstoffsicherheit. Das heißt, da gibt es eine Datenbank, das haben wir ja erkämpft, dass die Datenbank der Meldungen von Impfkomplikationen beim Paul-Ehrlich-Institut auch auf der Webseite abgerufen werden kann. Und dort sind 2 Todesfälle bisher, also im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen bisher registriert. Aber insgesamt gibt es mindestens 8, weil weitere 6 wurden bisher von der Presse bekannt gemacht. Vor allem die Bild-Zeitung, interessanterweise, bringt die meisten Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen, berichtet ständig darüber. Man könnte jetzt, wenn ich böse wäre, könnte ich jetzt sagen, ja, die Bild-Zeitung übernimmt jetzt anscheinend die Aufgabe der Zulassungsbehörde, weil sie die Todesfälle, die Verdachtsfälle sind das ja besser erfasst und vollständiger erfasst als die Behörde selber.
Ja, das ist schon
eine ganz makabre Situation.
Sehr makaber, ja. Also auf die Bild-Zeitung würde ich mich nicht gern verlassen müssen.
Eben, ja. So, und die Todesfälle werden also völlig unterschiedlich behandelt. Wir haben auf der einen Seite die Todesfälle im Zusammenhang mit der angeblichen oder sogenannten Schweinegrippe. Vor allem dann, wenn diese Personen vorher schwere Erkrankungen oder bereits schwere Erkrankungen haben, ja, dann kann man eigentlich nicht von einem eindeutigen Zusammenhang reden, sondern muss von einem Verdachtsfall reden. Die wandern aber in die Statistik ein, als wäre das eindeutig bewiesen, dass letztlich die H1N1-Positivität, Testpositivität den Ausschlag gegeben hat. Während man bei allen Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen grundsätzlich von Verdachtsfällen spricht und immer dann, wenn der ursächliche Zusammenhang nicht eindeutig bewiesen ist, das grundsätzlich ablehnt, also einen Zusammenhang grundsätzlich ablehnt. Man geht also mit den Todesfällen völlig unterschiedlich um. Und das würde ich auch, also das kann eigentlich jeder, der ein bisschen, sagen wir mal, wachsam durch den Alltag geht, kann also jeder nachvollziehen und gucken, wie berichten die Medien über sogenannte Schweinegrippe-Todesfälle und wie berichten die Medien und auch die Behörden über Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen. Wir haben ja eine Beweislastumkehr und das ist, ich würde das ein Verbrechen nennen. Eine Beweislastumkehr, es kann nicht sein, dass das Opfer oder wir Bürger beweisen müssen, dass ein Zusammenhang besteht, ein eindeutiger Zusammenhang besteht mit so einem Impfstoff, sondern der Hersteller muss beweisen, dass der Zusammenhang nicht besteht. Ja, wir haben ja völlige Chancenungleichheit. Ja, auf der einen Seite die kritische Bevölkerung, die ja auch diese Impfstoffe sozusagen konsumieren soll. Und auf der anderen Seite die Hersteller und die Behörden, die ja riesige Apparate hinter sich haben.
Ja, es ist natürlich dann sehr schwierig. Vor allem und die Nachweise sind dann auch wahrscheinlich wiederum schwer zu führen oder da kann man unglaublich viel dann interpretieren etc.
Ja, es gibt auch keine klaren Kriterien.
Ja, das meine ich.
Also, ja. Was ist denn jetzt ein eindeutiger Beweis für einen Zusammenhang, für einen ursächlichen Zusammenhang? Das sagt uns ja das Paul-Ehrlich-Institut, also die deutsche Zulassungsbehörde, gar nicht. Sondern er wird grundsätzlich abgewiegelt. Ja, wir hatten in Deutschland einen Todesfall einer 20-jährigen oder 19-jährigen innerhalb von einem Tag nach der HPV-Impfung. Ja, man hat keine andere Ursache gefunden, aber weil die Obduktion angeblich nichts ergeben hat, wird das grundsätzlich verneint.
Ja.
Das ist allein schon ein Thema für einen Vortrag. Ja, also für
auf jeden Fall. Ein anderes, sage ich einmal, Schlagwort inzwischen fast schon, das da in letzter Zeit wirklich vor allem durch die alternativen Medien geisterte, ist eine Dame namens Jane Bürgermeister. Gab es jetzt unlängst auch einen, finde ich, sehr interessanten Artikel von Michael Leitner, der da ein bisschen die Hintergründe oder eigentlich sehr genau die Hintergründe durchleuchtet hat.
Ja.
Aber jetzt unabhängig davon, welche PR-Agentur da dahinter stehen möge, etc., die Aussagen, die sie trifft, das ist zum einen einmal diese Nanopartikel. Wie wahrscheinlich sehen Sie denn, dass tatsächlich in diesen Impfstoffen Nanopartikel sind? Gibt es da überhaupt sinnvolle Anwendungen? Wie kann man, könnte man die nachweisen, etc.?
Ja, also da muss man unterscheiden, in der Diskussion unterscheiden zwischen den Nanochips, ja, was völliger Unsinn ist aus meiner Sicht, oder um es vorsichtiger zu sagen, es gibt ja überhaupt keine Beweise. Auch eine Jane Bürgermeister stellt da Behauptungen auf, die sie nirgendwo beweist. Und die Nanopartikel, die sogenannten Verstärkerstoffe in den in Europa zugelassenen Schweinegrippeimpfstoffen, die haben eine Partikelgröße, die noch etwas über der sogenannten Nanogröße liegt. Das sind 100 Nanometer. Und die haben eine Größe zwischen 100 und 200 Nanometer. In diesem Nanobereich gelten mehr und mehr, je kleiner, desto stärker die Gesetze der Quantenphysik, also nicht mehr der normalen Physik. Und man weiß eigentlich nicht, wie diese Partikel sich dann im Organismus verhalten, ob sie zellgängig sind, das heißt, ob sie vielleicht eventuell ganz einfach durch die Zellwände diffundieren und in die Zellen wandern und dort irgendwas anrichten, weiß man nicht. Ja, da gibt es auch gar keine Forschung. Es gibt ja auch gar keine Forschung darüber, also keine Sicherheitsstudien. Man müsste bei allen Zusatzstoffen, auch bei diesen Verstärkerstoffen, zunächst mal Studien machen über mindestens ein Jahr, wo mindestens 10.000 Leute diesen Verstärkerstoff kriegen in Impfstoffkonzentration und weitere mindestens 10.000 ein Placebo, also einen echten Schein, ein Scheinmedikament. So, und die müsste man ein Jahr lang beobachten und dann gucken, was passiert, welche sind die vergleichbar, die Gesundheitsverläufe bei beiden Gruppen, oder gibt es Unterschiede? Und ist es ja bei den bisherigen Verstärkerstoffen, bei dem Aluminiumhydroxid, ist es ja schon so, dass niemand wirklich genau sagen kann, wie die jetzt im Organismus und auch im Impfstoff funktionieren. Das beruht alles auf Hypothesen. Umso mehr bei diesen neuen Verstärkerstoffen. Es gibt also keine, also ist immer eine Frage, wie sattelt man das Pferd von vorne oder von hinten? Ja, also wer muss jetzt irgendeinen Beweis erbringen oder wer muss argumentieren? Nicht ich muss argumentieren, sondern derjenige, der diesen Verstärkerstoff uns verkaufen will, der muss mir belegen, dass diese Substanz wirklich unbedenklich ist. Durch eine Sicherheitsstudie, wie ich sie gerade skizziert habe. Ja, und solche Unbedenklichkeitsstudien gibt es nicht. Ich kenne keine. So, das heißt, und jetzt zusammen mit der Nanogröße, mit der Nanopartikelgröße, ist das sehr, sehr beunruhigend. Ja, und dazu kommt dann noch, dass von den Patenten her dieser Verstärkerstoffe eigentlich klar ist und auch beabsichtigt ist, nicht nur die Antikörperbildung zu stimulieren, sondern auch die zelluläre Immunität. Und das ist insbesondere für Schwangere und also verhängnisvoll, für viele Schwangere wird das verhängnisvoll sein, weil eine Stimulierung der zellulären Immunität, die das Risiko erhöht, dass das ungeborene Leben abgestoßen wird. Normalerweise in einer Schwangerschaft wird die sogenannte zelluläre Immunität heruntergefahren, damit das ungeborene Leben nicht abgestoßen wird. Und wir haben bei ähnlichen Verstärkerstoffen in den Blauzungenimpfungen haben die Landwirte oder viele Landwirte eine Menge Aborte, also Fruchtabgänge, Frühgeburten und so weiter erlebt.
Ja, nun
das ist mit damit und es ist jetzt auch damit zu rechnen, dass das in den nächsten Monaten, nicht sofort, aber im Laufe der nächsten Monate bei vielen Schwangeren passiert.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann befinden sich tatsächlich Nanoteilchen in dieser Impfung in Form dieser Verstärkerstoffe?
Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die jetzt schon Nanopartikel nennen darf.
Okay.
Ja? Das ist eine Definitionsfrage, weil auch diese 100 Nanometer Größe scheint mir von den Quellen her, die ich gesehen habe, relativ willkürlich zu sein. Entscheidend ist, dass je kleiner diese Partikel sind, desto besorgter sollte man sein. Hm. Ja, und es sind noch kleinere Partikelgrößen geplant. Da gibt es Studien drüber. Bereits.
Okay. Nun, das andere, von dem Frau Bürgermeister spricht, ist, wobei sie manchmal mit Ü, manchmal mit U geschrieben wird. Ich glaube, sie wird auch inzwischen Bürgermeister genannt, keine Ahnung. wirklich, also, letztens in einem Interview, glaube ich. Ja, auch völlig egal. Ist es überhaupt möglich, Ihrer Meinung nach, so einen Killer-Virus im Labor herzustellen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, aber ich meine, in militärischer Forschung, in biologischen Waffen, da macht man das doch die ganze Zeit. Und ich glaube, davon spricht Frau Bürgermeister ja.
Ja, im Endeffekt. Also sie spricht davon, dass das H5N1-Virus von Baxter zum Beispiel, dass das als Biowaffe designt wurde, ja. Oder verändert wurde. Aber das H5N1-Virus ist genauso harmlos gewesen wie das jetzige H1N1-Virus. Geben Sie mir eine Flasche mit H5N1 oder H1N1, ich trinke das aus, wenn nichts anderes drin ist. Ja, ich glaube nicht, das mache ich auch vor laufender Kamera. Ja.
Okay.
Es darf halt nichts anderes drin sein, sondern nur das Virus. Ja.
Ja.
Ich habe da keine Angst davor. Die Todesfälle, die H5N1-Todesfälle, zum Beispiel in Asien oder so, ja, da hat ja auch Thorsten Engelbrecht, also die Autoren Thorsten Engelbrecht und Dr. Köhnlein in dem Buch Virus waren, haben das ja auch ganz gut dargelegt. Die haben einzelne Fälle analysiert und die hatten auch schwere Vorerkrankungen und dann noch zusätzlich Tamiflu gekriegt und Antibiotika. Und dann wird der Todesfall einem Virus so und so zugeordnet, weil der Labortest positiv ausgefallen ist. Hätte man jetzt aber, es gibt ja hunderte, tausende von Viren, Virenstränge und Variationen, die als krankmachend angesehen werden, würde man jetzt wirklich alle durchchecken, ja, dann würde man jede Menge Viren, verschiedene Virentypen finden. Und dann hätten die Vertreter der Virushypothese allerdings Argumentationsprobleme. Darum macht man das so, wenn in der Regel, ja, man macht keine Differentialdiagnose, das heißt keine Gegenprüfung auf sonstige Ursachen, sondern wenn der erste Suchtest positiv ist, das heißt, man hat einen Verdacht auf H5N1 und man hat einen Verdacht auf H1N1 und das Laborergebnis ist positiv, dann ist man damit zufrieden und sucht nicht weiter. Auch nach sonstigen nicht bakteriellen oder viralen Ursachen sucht man gar nicht weiter. Man hat die Diagnose und dann gibt es eben Tamiflu oder Relenza oder sonst was. So ist das in der Praxis, aber so einfach ist es nun mal leider nicht. Ja, wie sich das die Virologen vorstellen. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass die Virologen und Epidemiologen auf unserem Planeten unter einer Art intellektuellem Autismus leiden. Sie leben in ihrer eigenen Welt und da ist alles geregelt und für die ganz klar, hat aber mit der Realität nichts zu tun.
Naja, da kommen wir jetzt eigentlich zum wirklich spannenden Teil auch in Ihrer Arbeit und auch dem Teil, wo ich auch ein bisschen an meine Paradigmengrenzen stoße, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Sie stellen ja den Begriff des Virus als krankmachendes, winzigstes Stückchen DNA oder Lebewesen, kann man es ja nicht nennen, generell in Frage, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also ich habe jetzt in einigen Fällen, habe ich jetzt mal versucht nachzuvollziehen, also medizinhistorisch nachzuvollziehen, wie man zu der Behauptung gekommen ist, zum Beispiel bei Polio oder bei Masern, wie man zu der Behauptung gekommen ist, dass es sich um ein Virus handelt, um ein tödliches Virus oder krankmachendes Virus handelt. Und zum Beispiel bei Polio wurde das von zwei Wiener Ärzten im Jahr 1908 angeblich bewiesen. Ja, die haben im Rückenmark Gewebe von einem an Polio verstorbenen Jungen in verschiedene Versuchstiere injiziert und die sind nicht krank geworden. Und dann, das hat sich aber geändert, als sie angefangen haben, das in Affen zu injizieren, und zwar durch die Bauchhöhle. Also körperfremdes Gewebe. Ja. Und dann das eine Tier hat dann irgendwann Lähmungserscheinungen gezeigt und das andere Tier bei der Obduktion veränderte das Rückenmarkgewebe. So, das war der Beweis bis heute. Der Beweis dafür, dass Polio durch ein Virus verursacht wird. Und 1908 gab es ja noch kein Elektronenmikroskop. Die sind nur deshalb auf die Idee gekommen, dass da noch ein Virus drin sein muss, weil sie nämlich keine Bakterien gefunden haben. Das war also eine reine Hypothese.
Ja,
und wir gehen ja davon aus, dass eine Ansteckung durch Tröpfcheninfektion, durch die Schleimhäute, durch Küssen, Berühren und so weiter, ja, passiert. Und diese Ansteckungsexperimente werden seit jeher durch Injektion gemacht. Man hat auch bei der sogenannten spanischen Grippe, das war ja auch H1N1 damals, ja? Bei der spanischen Grippe sind ja angeblich bis zu 100 Millionen Menschen weltweit gestorben. Man hat in den USA Ansteckungsexperimente gemacht mit Sterbenden, die da an der spanischen Grippe am Sterben waren. Und dann mussten die Versuchspersonen, Strafgefangene, die durften sich freiwillig melden, die mussten sich 5 Minuten lang an das Bett von einem Sterbenden hinsetzen und der Sterbende musste ihnen 5 Minuten lang ins Gesicht husten. Und das mussten die Versuchspersonen 10-mal bei 10 verschiedenen Personen machen und kein einziger ist krank geworden.
Ja.
Also es stimmt mit dieser ganzen Hypothese irgendetwas grundsätzlich nicht. Mhm. Bei Masern das Gleiche, auch Affenexperimente. So, man hat so lange Versuche gemacht und Affengewebe oder ich glaube Blut, das weiß ich jetzt nicht genau, von Masern-Erkrankten in die Bauchhöhle und schließlich durch ein Loch durch die Schädeldecke injiziert, bis die Fieber und einen undefinierbaren Ausschlag gekriegt haben. Und dann hat man gesagt, das war 1911, ja, Masern ist tatsächlich ansteckend. Und das muss ein Virus sein, weil ein Bakterium finden wir ja nicht im Mikroskop.
Ja, und ich meine, Superfly stellt sich da im Chat dieselbe Frage wie ich. Und das hat keiner weiter nachgeprüft?
Anscheinend nicht.
Aber wie erklärt man sich dann?
Ich bin also selber völlig baff, weil ich scheine im Moment der Einzige zu sein und das ist eigentlich unfassbar. Und vielleicht hört ja jemand mit, der sagt, nee, du bist nicht der Einzige. Da wäre ich ja froh drum. Ich scheine im Moment der Einzige zu sein, der die alten Publikationen, Studien ausgräbt und die mal auf Plausibilität überprüft.
Jetzt Ich meine, man hat doch schon öfter irgendwie erlebt, dass zum Beispiel, wie passiert, aber wenn es jetzt keine Viren gibt, und das ist ja jetzt meine Paradigmengrenze, an die ich da stoße, und auch damals schon in dieser, ich glaube in der Sendung Impfungen mit Dr. Leubner, auch da ist dieses Thema aufgekommen und damals war ich wirklich völlig baff. Ich meine, inzwischen, 5 Jahre jetzt, glaube ich, schon langsam daran gewöhnt, dass man vielleicht den Begriff Virus hinterfragen sollte, oder ich meine, das ist absolut. Das ist okay, also hinterfragen sollte man ihn auf jeden Fall. Aber wenn jetzt zum Beispiel in einer Schulklasse zum Beispiel irgendjemand erkrankt eben an den Masern, dann ist es doch schon oft vorgekommen, dass dann andere auch die Masern bekommen. Ist es dann jedes Mal ein komischer Zufall? Oder ich meine, da ist doch ein eindeutiger Beweis dafür, dass da eine Übertragung stattfindet.
Ja, aber nur aus innerhalb des Paradigmas, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben. Also wenn Sie jetzt einen Schritt zurücktreten, dann muss man die Frage anders stellen, nämlich so, was könnte die gemeinsame Ursache sein? Und wenn, ich weiß nicht, ob Sie sich mit der neuen Medizin nach Hammer, der äußerst umstritten ist, aber seine Hypothesen sind schon interessant. Man kann also mal gucken, welche psychosomatischen, psychischen Ursachen könnte es geben. Ja, zum Beispiel in einer Schulklasse, ja. Oder welche sonstigen Auslöser, von mir aus Sonnenflecken, ja. Oder Sternenkonstellation oder was auch immer. Man muss halt dann ein bisschen weiter das eigene Weltbild bisschen erweitern und mit verschiedenen Hypothesen, auch unwahrscheinlichen Hypothesen arbeiten, um dann der Wahrheit ein Stück näher zu rücken. Also ich weiß nicht, ich selbst kann nicht sagen, was die entscheidenden Faktoren sind für eine Masernwelle oder Windpockenwelle in einer Klasse zum Beispiel. Ich kann nur sagen, was mir Eltern immer wieder berichten. Zwei Kinder schlafen im gleichen Zimmer, vielleicht sogar im gleichen Bett. Das eine kriegt die Masern, das andere nicht.
Und das andere hat
Daher
er
hat
auch noch nie
jeder,
die, und das
kriegt das
andere,
andere die Masern.
und das andere hat er auch noch nie die Masern.
Hat auch noch nie die Masern und das andere Kind kriegt 3 Jahre später die Masern. Ja, das mit der Ansteckung, es ist nicht programmierbar. Es gibt keine Studien, die das beweisen. Im Gegenteil, die Studien, also die Ansteckungsversuche haben, soweit ich das recherchieren konnte, niemals funktioniert. Aber es muss natürlich gemeinsame Ursachen geben, wenn zum Beispiel im Winter die Leute alle Atemwegserkrankungen kriegen. Und da wäre jetzt, also da ist für mich, zumindest sind für mich einige Aspekte eigentlich klar, nämlich der Vitamin D-Mangel, also das Vitamin D produziert der Körper ja unter Einfluss von Sonnenlicht und da wir im Winter weniger Sonne haben, wird weniger Vitamin D produziert und Vitamin D ist ein ganz wichtiger Faktor bezüglich Immunität gegenüber Atemwegserkrankungen. Da gibt es einige Studien dazu, wird völlig von den Behörden ignoriert und das nehme ich denen sehr übel, ja, dass jede Forschung, die abseits von antiviralen Medikamenten und abseits von Impfstoffen stattfindet, ja, da werden Millionen, Milliarden reingebuttert und links und rechts alles, was es an altem Wissen und auch an neuem Wissen gibt über ganzheitliche gesundheitliche Zusammenhänge, das wird alles völlig ignoriert. Das kann es einfach nicht sein.
Ja. Im Chat schreibt jemand, stopp bitte nicht diese neue Medizin. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Meinung, aber bitte.
Was war?
Stopp bitte nicht diese neue Medizin.
Stopp.
Bitte nicht diese neue Medizin. Ich habe keine Ahnung. Was er damit meint, natürlich, die Medizin sollte sich sehr wohl erneuern. Also
Wie
ganz
soll
das
man die
Gegenteil.
stoppen, die neue Medizin?
Ja.
Ja, gut, das ist ein sehr heikles Thema. Neue Medizin ist für mich ist keine Behandlungsmethode, sondern eine Diagnosemethode, die ergänzend in der naturheilkundlichen Praxis angewendet werden sollte. Und ich möchte auch die Erkenntnisse der neuen Medizin wirklich trennen von der Person von Dr. Harmer.
Ja gut, also
Ja,
das ist
das ist
jetzt
ein anderes Thema.
Gut, da ist eine ganz spezielle neue Medizin gemeint, aber okay, vielleicht, ich weiß nicht genau, was er da gemeint hat. Aber das heißt, Sie würden sich zu einem Laborversuch bereit erklären, Ihnen gibt jemand ein Fläschchen hochisolierter Ebola-Viren und Sie trinken es. Das würden Sie tun.
Ja, gut, also es müssen natürlich kontrollierte Umstände sein, ja, dass ich weiß, aha, das ist also wirklich, sind nur Viren drin und sonst keine Substanzen, die krank machen.
Aber woher will man das wissen? Also, ich meine, da müssten Sie
Ja,
quasi.
kontrollierte Umstände. Das
Okay.
heißt, Fachleute meines Vertrauens müssten da mit in so einem Experiment mit eingebunden sein. Dann hätte ich da keine Bedenken.
Aber das wäre doch mal eine Idee. Ich meine, mit Ebola-Viren vielleicht lieber nicht, weil da würde man schwer die Zulassung bekommen, aber mit ja,
Ja, sonst
hochisolierten
Grippeviren, ja.
H1N1-Viren. Und übrigens, das hat auch vorher jemand im Chat geschrieben, hat er mich daran erinnert, ganz richtig, 1976 gab es ja schon einmal eine Schweinegrippe, ne? Epidemie jetzt, meine ich, in
Ja,
unserer
eigentlich
jüngsten
gab es da vier
Vergangenheit.
oder fünf Fälle, es gab einen Todesfall und mehrere schwer Erkrankte. Und es gibt Autoren, die sagen, kurz vorher sind das waren Soldaten in der Kaserne, kurz vorher sind die gegen Influenza geimpft worden. Das sind also wahrscheinlich eher Impfschäden als ein Ausbruch von irgendeinem Schweinegrippevirus. Weil auch da ist wieder die Frage, wie weit kann man der Diagnose trauen? Und hat man überhaupt andere Ursachen mit einbezogen? Wenn ich zum Arzt gehe und ich bin schwer krank, ja, dann habe ich gibt zwei grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ja. Ich will vom Arzt nur meinen gelben Schein, damit er mich krank schreibt und ich zu Hause bleiben kann. Oder aber ich will gesund werden. Dann suche ich mir doch keinen Arzt aus, der lauter Schubladen im Kopf hat und oder sagen wir mal, er hat drei Schubladen im Kopf und mich in eine von diesen drei Schubladen stecken will. Ich suche mir doch einen Arzt, der mich in meiner Ganzheit, ja, Geist, Körper, Seele versucht zu erfassen und der sich wirklich Mühe gibt, herauszufinden, was sind die auslösenden Faktoren bei meiner schweren Erkrankung. Denn nur dann kann er mir ja auch wirklich helfen. Und ich halte das ist eine Todsünde der Schulmedizin und wir alle spielen mit, ja, dass sie gehen zu einem Arzt und der packt sie einfach nur in seine Schublade. Aber er sieht sie nicht als Menschen in ihrer Ganzheit. So, und diese Diagnose da 1976, Schweinegrippe, ja, man hat ja gar nicht nach anderen möglichen Ursachen gesucht. Ja, ich kann jetzt nicht mit Sicherheit behaupten, dass dieser Todesfall und diese Fälle in der Kaserne, dass das wirklich Impfschäden waren, kann ich nicht mit Sicherheit behaupten. Ja, aber ich würde doch erwarten von einer solchen Behörde, das CDC hat ja damals diese Diagnosen gestellt, würde ich doch behaupten, dass die da wirklich sauber und ordentlich arbeiten und nicht nur versuchen, die Welt ihren virologischen Konzepten anzupassen. Damals hat man ja auch dann geimpft und es hat dann Hunderte von schweren Lähmungserkrankungen gegeben und ich glaube 30 Todesfälle. Da hat man schnell wieder aufgehört zu impfen. Und also das ist eigentlich eher ein schlechtes Omen für die derzeitige Impfaktion.
Okay, ich glaube auch, dass sich der Cropcom inzwischen überlastet zeigt und irgendwie nicht mehr wirklich responsiv ist, ja? Das heißt, aber okay, wir kommen jetzt eh schon zum Ende der Sendung. Dennoch, was mir jetzt nicht ganz eingeht, noch immer natürlich, eines der Dinge, die mir nicht ganz eingehen ist, also diese Pandemien werden auch immer wieder erzeugt, zum Beispiel 1976 erzeugt, also dieser Hype um diese Pandemien offenbar. Also Sie haben das jetzt gerade relativ ähnlich beschrieben wie diese Pandemie, die wir jetzt erleben. Was glauben Sie, steckt da dahinter? Ist das wirklich nur Profitgier,
Es ist Profitgier,
Ihrer Meinung
ja.
nach?
Also gut, es gibt ja die Hypothesen, zum Beispiel von Ihnen erwähnten Jane Bürgermeister und ein paar andere, die davon ausgehen, ja, Biowaffen, alles in Militärlabors gezüchtet und erzeugt und man will die Menschheit auf 20% runter reduzieren, damit sie leichter zu kontrollieren ist. Ich meine, Es gibt keine Beweise dafür. Es mag ein paar Irre geben. Es gab immer ein paar Irre mit ihren Ideen für die Menschheit. Ja, aber dass das wirklich die Politik der WHO ist oder der Hersteller, es reicht völlig aus. Profitgier reicht völlig als Motivation aus. Wir müssen uns den Fakten stellen, und die Fakten sind, es gibt keine Seuche, es gibt keinen Beweis dafür, dass es überhaupt ein krankmachendes Virus dahinter gibt. Es gibt keinen Wirksamkeitsnachweis für die Impfstoffe, und es gibt keinen Sicherheitsnachweis für die Impfstoffe. Diesen Fakten müssen wir uns stellen. Wir müssen uns auch der Realität stellen, dass unsere Politiker und die Behörden, dass die in ihrer eigenen Welt leben. Ja? Und wir müssen die damit konfrontieren. Also es liegt bei uns, ja, ob sich was ändert. Also wenn wir nur darauf warten, dass irgendjemand ganz oben jetzt irgendwas einsieht und dann alles ändert und besser macht, da können wir lange warten, sondern es muss einfach von uns, wir müssen uns mit den Fakten konfrontieren und unser Verhalten ändern im Alltag und dann auch vielleicht unser politisches Verhalten. Und dann kann sich mit der Zeit auch in den Behörden was und in der Politik was ändern.
Ja, aber dennoch ist es ja, also wenn es wirklich so ist, wie Sie das beschrieben haben, ja, dass also da, also Sie sagen im Endeffekt schon, dass es da eigentlich nur um Geldgier geht?
Ja, also ich empfehle ein Buch, ich weiß nicht, ob ich das beim ersten Interview schon erwähnt habe, und zwar von Ann Wilson Schäff, das ist eine amerikanische Psychotherapeutin, das Buch heißt Im Zeitalter der Sucht. Dieses Buch beschreibt sehr gut, analysiert sehr gut den Zustand unserer Gesellschaft. Mehr brauchen wir nicht. Es zeigt sehr gut, wie wir, jeder einzelne von uns, auch eingebunden ist in Abhängigkeiten. Und wie jeder einzelne von uns durch sein Verhalten im Alltag dieses kranke Kartenhaus, ja, oder kranke Gebäude, Gesellschaftsgebäude stützt und stärkt. So. Und wenn ich erkenne, wie ich da eingebunden bin, ja, was mein Beitrag ist, ja, dann kann ich mein Verhalten ändern. Und wenn das viele Leute machen, ja, fällt das Kartenhaus zusammen. Ja. Da gibt es dann viele kleine Kinder, die dann mit dem Finger auf den nackten Kaiser zeigen. Und das Gute an diesem Buch ist, es kommt ohne Verschwörungstheorien aus, ja, und ohne Beschuldigungen. Und von daher kann ich das wirklich, und ohne Esoterik, ja, von daher kann ich das wirklich nur empfehlen. Also diese Sichtweise hat mir selbst sehr geholfen, für mich eine Perspektive oder eine Orientierung zu finden, wie ich mit dem Thema umgehen kann.
Also Sie sehen eigentlich relativ banale Gründe eigentlich dafür, für das Ganze.
Ja, völlig banale. Das Sie sagen ja auch einfach in der Gesellschaft der menschlichen Natur. Mhm. Es ist, dass jetzt nur 10% der Leute sich impfen lassen wollen, im Moment in Deutschland, so laut Umfragen, und dass da ein großer Widerstand ist, das ist auch nicht das Verdienst von uns Impfkritikern, sondern das ist das Verdienst der Gier von Seiten der Hersteller. Es hat vor ein paar Jahren funktioniert, dann kann es jetzt auch wieder funktionieren. Und so ein Manager, der muss ja seinen Aktionären das Blaue vom Himmel herunter versprechen und versucht es dann natürlich auch, damit er seinen Job kriegt, ja, seine Gehaltserhöhung kriegt, und muss es dann natürlich dann auch einhalten. Und wenn es jetzt mit der Schweinegrippe klappt, ja, das heißt, es hat ja geklappt, die haben ja ihre Impfstoffe verkauft, ja, dann müssen wir damit rechnen, dass es in 2-3 Jahren, dass die es nochmal versuchen. Und es geht um Milliarden. Es gibt, ich schätze mal, weltweit mindestens 100 Milliarden zusätzlichen Umsatz durch diese ganze Schweinegrippe-Panikmache.
432 MHz fragt er, was für Folgen wird die Änderung der Richtlinie für die Pandemie-Warnstufe 6 haben? Die finde ich noch recht interessant.
Die Folgen hatten wir ja schon. Die werden wir nicht haben, die haben wir ja schon.
Ja?
Man hat ursprünglich die Pandemiestufen auf die vergleichsweise hohe Sterberate vom H5N1-Virus abgestellt. Das heißt, Pandemie wurde definiert auch mit oder in Verbindung gebracht mit einem schweren Verlauf und einer gewissen Anzahl von Tod oder Anteil von Todesfällen. Das wurde einfach gestrichen, das heißt, man hat die Pandemiestufe 6 letztlich erst ausrufen können, nachdem das Kriterium Schwere des Krankheitsverlaufes gestrichen wurde. Und das hat ja auch ein sehr bekannter Kritiker der Influenza-Impfung, der Wissenschaftler Tom Jefferson, hat das als erster öffentlich gemacht. Und dann habe ich mir auch nochmal die Pressekonferenzen, die kann man nachlesen auf der Webseite der WHO. Die Pressekonferenzen der WHO habe ich dann nochmal versucht nachzuvollziehen und tatsächlich haben mehrmals Journalisten die Spitze der WHO gefragt, was genau habt ihr denn geändert an den Kriterien, an den Pandemiekriterien? Und die haben immer ausweichend geantwortet. Kann man nachlesen, ist halt auf Englisch. Ja, und es gab nur Andeutungen jeweils, dass es was mit der Schwere des Krankheitsverlaufes zu tun hat. Also die WHO hat die Welt betrogen, betrügt sie immer noch. Sie behaupten, es gäbe eine Pandemie, obwohl es keine Pandemie gibt. Wir haben eine...
Ja, aber das klingt für mich nicht sehr banal. Also es schreibt auch jemand Atreyu, und nein, ich habe dich nicht ausgesperrt, der Chat ist gestanden, aber es ist so banal, dass Dr. Stefan Lanker dagegen klagt. Ich habe da auch letztens einmal davon gelesen, dass also Dr. Stefan Lanker da eine Klage eingebracht hat. Wissen Sie da jetzt Genaueres drüber?
Nein, da weiß ich jetzt nichts Genaues. Im Moment wüsste ich auch nicht, wo man da ansetzen soll. Also ich würde eigentlich immer ansetzen bei den deutschen Behörden, vor allem bei der deutschen Zulassungsbehörde und beim Robert-Koch-Institut.
Ja, aber wenn Sie selber jetzt schon erklären, dass also die WHO, diese Pandemiestufen haben ja ziemliche Auswirkungen. Also in Pandemiestufe 6 ist ja sehr viel möglich, ne? Mehr
als... Pandemiestufe 6 ist die Voraussetzung dafür, dass die sogenannten Pandemie-Musterimpfstoffe überhaupt produziert werden dürfen.
Aha, okay.
So, das und die einzigen, die da wirklich Interesse dran haben, sind natürlich die Hersteller. Und dazu muss man wissen, dass die Hersteller in den entscheidenden Gremien auch bei der WHO mit am Tisch sitzen.
Ja. Ja, WHO ist gleich NWO, schreibt der Freebie. Ja, keine Ahnung, aber... Irgendwo, ich meine, werden da Entscheidungen getroffen, auf welcher Basis eigentlich?
Auf der Basis von Gier, letztlich. Also nicht auf sachlicher Basis. Also das kann man sich abschminken. Es werden keine Entscheidungen auf sachlicher Basis getroffen. Das CDC ist in Abteilungen der US-Seuchenbehörde ist ja dem Pentagon unterstellt und nicht dem Gesundheitsminister. Die haben da Offiziersränge, ja. Und einen sogenannten Nachrichtendienst, der weltweit Leute in hohen Positionen in den Gesundheitsbehörden hat. Und auch der zweite Mann der WHO, der Influenza-Verantwortliche, ist so ein ehemaliger CDC-Mann mit Offiziersrang.
Aber schauen Sie, Hörer schreibt da ein gutes Argument, Alex FFM, die haben das Geld sowieso bekommen, das stimmt ja, also diese Impfstoffe wurden ja schon bestellt etc., aber warum reicht denen nicht, das denen gut, nicht und also sie wollen dann wirklich noch, dass die Leute, die dann impfen, auch noch, ich meine, ja, da geht es doch um mehr als Geld dann.
Also. Ja, also der Druck geht im Moment meiner Einschätzung nach nicht von den Herstellern aus. Die müssen natürlich aufpassen, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren, das ist klar. Aber natürlich auch die Politiker und die Behörden wollen ihr Gesicht nicht verlieren. Ja, und das verlieren sie, wenn jetzt niemand hingeht zur Impfung. Ja, stell dir vor, es ist Pandemie und keiner geht zur Impfung. Ne? Ja, da verlieren die doch ihr Gesicht. Die haben jetzt eine halbe Milliarde, über eine halbe Milliarde in Deutschland ausgegeben. Das müssten die rechtfertigen.
Naja, klar, da würden Köpfe rollen. Aber wir sind leider am Ende, jetzt noch ganz schnell. Was würden Sie so in zwei, drei Sätzen sagen, damit man sich Ihrer Meinung nach am besten gegen diese Grippewelle, die wir zweifelsohne erleben, schützen kann?
Vitamin C und Vitamin D ist das Wichtigste. Und ansonsten gibt es noch viele, viele naturheilkundliche Möglichkeiten, die Abwehrkräfte zu stärken.
Und welches Obst hat Vitamin C und Vitamin D? Kennen Sie da eins?
Vitamin C, ja gut.
Ja, das kennen wir, aber Vitamin D,
was Vitamin D, Obst, weiß oder ich jetzt nicht. Also
Nüsse oder keine Ahnung.
Dass ich, wir haben jetzt wieder Sonnentage, dass ich dann immer mindestens eine halbe Stunde draußen bin.
Okay.
Und ansonsten besteht die Möglichkeit, Nahrungsergänzung zum Beispiel.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Deutzin. Ja. Es ist die Zeit natürlich viel schneller vergangen. Die Liste ist noch sehr lang an Fragen. Aber im Chat kommen viele interessante Fragen, aber wir kommen jetzt nicht mehr dazu. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und schauen wir mal, wie das weitergeht und würde mich sehr freuen, wenn wir da vielleicht wieder mal ein Update machen könnten zu dem ganzen Thema. Denn ich glaube, es wird nicht vom Tisch sein mit dieser Welle.
Nein, das wird schon noch interessant werden. Der Winter ist noch vor uns.
Ja, so ist es. Ja, danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, danke Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. Ja, die Schweinegrippe-Pandemie. Was wollen wir davon halten? Das nächste Mal Crop FM findet statt in zwei Wochen von heute aus betrachtet. Leider haben wir das Datum jetzt nicht genau aufgeschrieben. Müsste so der 4. Dezember. Der 4. Dezember ist es, genau. Mein Gast ist Hans Seelhofer von der Vostag AG. Und es geht um die freie Energie. Thema, das wir schon lange nicht hatten. Franz Seelhofer ist der Betreiber dieser Firma. Scheint sich da um sehr interessante Dinge zu handeln, mit denen sie sich beschäftigen. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Freue mich schon aufs nächste Mal. Wir hören uns wieder am 4. Dezember. Macht es gut.